Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Privatdozent Dr. Peter Kurt-Feleschi zum Thema Biomarker bei Demenz. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, liebe Leute, dann sage ich herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast und ich begrüße heute erstmalig Herrn Privatdozenten Dr. Peter Kurt-Feleschi. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Sehr gut, Daumen geht hoch. Perfekt. Ja, wir sprechen heute über ein Thema, das in den letzten Monaten doch relativ viel mediale Aufmerksamkeit erfahren hat. Es geht so im übergeordneten Sinne um Demenzerkrankungen, aber weniger um therapeutische Aspekte, mehr um die Diagnostik und speziell, wie uns Biomarker dabei helfen können, was es so gibt, was vielleicht noch kommt. Darum dreht es sich so in den nächsten 30 Minuten. Aber lieber Herr Kurt-Feleschi, das Wort geht zunächst an Sie, mit der Bitte, sich kurz vorzustellen. Was machen Sie beruflich? Wo kommen Sie her? Darum geht's.
Ja. Also mein Name ist Peter Kurt-Feleschi, ist ein wunderbarer ungarischer Name. Ich bin Neurologe, bin an der Charité zuständig. Wir haben ein MVZ für Neurologie und das ist ein Schwerpunktpraxis für Demenzen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite bin ich auch noch in der ALS- und Motorneuronambulanz, mache da wahnsinnig viel Genetik, interdekale Injektionen und so weiter und so fort. Und habe noch einen kleinen Fuß im Labor Berlin. Labor Berlin ist der Laborprovider für Charité, die klinischen Häuser hier und so weiter, also ein Riesenkonzern. Und ich mache das deswegen, weil ich quasi meine Habilitation und auch sehr viel Forschung über Biomarker, Blutbiomarker gemacht habe und Liquid-Biomarker, als das noch nicht fancy war, als MRTs viel cooler waren und so weiter. Aber das mache ich ja seit 15 Jahren und habe dann im Zuge dessen erst Neurofilament Light Chain im Liquor validiert, dann Neurofilament Light Chain im Serum und habe jetzt vor kurzem halt PTO217 im Plasma validiert für Labor Berlin. Das heißt aber, dass jeder auf der Welt darauf zugreifen kann. Also es ist ganz wichtig, das ist eine, ich nenne das immer Demokratisierung, also quasi jeder auf der Welt darf NFL messen, jeder, es ist kein wie soll ich sagen, es ist kein tolles Charité-Wissen, was es nur uns gehört, sondern jeder das frei zugänglich benutzen.
Kein Exklusivprodukt der Charité.
Genau. Also das ist also ganz wichtig. Das ist validiert, das ist ganz normal, ist aber nur für das Labor Berlin validiert. Also jeder muss sich da selber validieren. Also jetzt, was ich weiß, ihr Labor müsstet quasi dann dieses gleiche Studium noch einmal durchführen, um das validiert zu bekommen. Oder halt, sie schicken es einfach zu uns und wir haben den ganzen biologischen Prozess schon gemacht.
Super. Man muss fairerweise auch sagen, Labor Berlin ist auch so ein bisschen Provider des Podcastes, hat das hier vermittelt. Vielen Dank dafür an dieser Stelle, genau.
Ja, ich kann das vorher gar nicht.
Wir sprechen über demenzielle Erkrankungen und vielleicht hat ja auch jeder irgendwie eine andere Vorstellung davon, was ist eine Demenz? Gibt es da irgendwie eine einheitliche Definition von dieser Erkrankung eigentlich?
Ja, darüber kann man gut streiten. Also es gibt immer zwei Definitionen, die ich sage. Die eine ist altersrelevant. Das heißt, was ist eine Demenz? Eine Demenz ist eine 6 Monate anhaltende altersrelevante Gedächtnisstörung. Das heißt, meine Frage an meine Patienten, ich sehe ja wahnsinnig viele Patienten, ist immer, mussten sie irgendwas im Alltag ändern wegen ihrer Gedächtnisstörung? Also, die Ehefrau lässt einen nicht mehr alleine Auto fahren oder man muss 1000 Zettel machen, die man dann verliert und so weiter. Und das muss halt 6 Monate anhalten. Es darf nicht phasenweise sein. Jeder hat mal eine schlechte Phase. Mhm. Jeder hat mal was Depressives und das muss halt deswegen diese 6-Monats-Phase. Das ist die eine, die für mich im Alltag benutzte normale Anamnesefrage, die ich benutze. Das andere ist aber, man kann es auch ganz wissenschaftlich sehen und sagen, Demenz ist nur etwas, wo ich ein neuropathologisches Korrelat habe, also wo ich genau die Proteinopathie benennen kann, die zu der Gedächtnisstörung geführt hat. Was das Ganze ein bisschen komplexer macht, aber heutzutage mittels doch ein paar ganz guter Biomarker oder PETs kann man das ja schon einengen, das geht schon.
Ja. Sie haben schon damit quasi angerissen, es gibt gar nicht nur die eine Demenz, weil es gibt zumindest nicht neuropathologisch, es gibt verschiedene Formen und auch klinisch kann man das ja distinkt noch auseinander divergieren, muss man auch sagen. Wir wollen jetzt da gar nicht zu tief rein. Ich glaube, was jedem so ein Schlagbegriff ist, ein Schlagwort Alzheimer kennt jeder, aber welche anderen Formen von Demenz gibt es sonst noch?
Also eigentlich relativ viele Formen. Ich selber mache auch noch die FTD-Sprechstunde hier an der Charité, die auch mittlerweile relativ viel Zulauf hat. Also es gibt, es ist immer, wie alt man ist. Ne? Man kann das Ganze, man kann das auch statistisch einfach lösen. Also Alzheimer ist immer vorne. Es hat ja zwei Altersgipfel, einmal zwischen 50 und 60 und einmal zwischen 70 und 80. Und da kommt die frontotemporale Demenz bei Patienten, wo es unter dem Alter von 70 begonnen hat. Das ist ganz wichtig. Also man kann mit 72 noch eine FTD diagnostizieren, aber es geht einfach schon seit 7 Jahren. Und bei FTD muss ich mal sagen, jeder meiner Patienten ist anders. Also es ist eine ganz heterogene Erkrankung. Es gibt ein paar Sachen, die sind ähnlich. Das Ritualhafte zum Beispiel, das ganz wichtig ist, dieses fast Autistische, dann natürlich die Essstörung, die Verhaltensstörung. So. Das ist schon etwas, was es so gibt, aber auch bei jedem anders ausgeprägt ist. Sie wollen temporale Demenz. Und dann natürlich ab dem Alter von 70, 75 kommen massiv die ganzen Lewy-Body-Demenzen rein. Wir haben einen sehr hohen Overlap zwischen Alzheimer und Lewy-Body-Demenz, 20%. Und das sieht man ganz viel. Ne? Das ist eine ganz klassische Erkrankung, wo die Fluktuation das allerwichtigste Merkmal ist. Das heißt, alle 20 Minuten habe ich einen anderen Menschen vor mir sitzen. Das ist sehr häufig so. Das ist häufig. Und dann gibt es natürlich diese große Gruppe, die aber ganz selten, ich weiß nicht, wie es in Ihrem Leben ist, in meinem Leben ist es ganz selten, diese rein vaskulären, die findet man ganz selten. Die mit so einer ganz guten Stimme, mit dieser Verhaltensänderung, muss ich dann das MRT sehen, das ist quasi komplett weiß, inklusive Temporallappen. Das sind eher selten, aber wir haben natürlich ganz häufig eine vaskuläre Zusatzkomponente. Ne? Das sind die, die dann, wo Trigger noch erfolgreich sind bei Gedächtnisleistungen. Aber das ist also eine richtig schöne, reine vaskuläres, finde ich jetzt deutlich seltener als das, was immer in den Büchern steht.
Okay, aber so die klassisch neurodegenerativen Alzheimer, frontotemporal und die Lewy-Body-Demenz-Erkrankung, ja, die man früher eigentlich also dem Formkreis Parkinson zugeschrieben hätte, historisch gesehen, okay. Neurodegeneration ist ja das Stichwort. Gibt es denn da mechanistische Gemeinsamkeiten oder Unterschiede? Sie haben ja schon Proteinopathie auch selber eingeführt als Begriff. Ja. Also das heißt, irgendwas kumuliert da oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also das ist relativ unterschiedlich. Also wenn man jetzt, es gibt so diese klassischen, diese singulären Proteinopathien, also nehmen wir mal bei FTD haben wir drei verschiedene. Wir haben entweder das TTP43-Protein, was aggregiert, wir haben das Tau-Protein oder ein Tau-Protein, was aggregiert, oder wir haben ein Fußprotein, was aggregiert. So, das macht drei verschiedene Erkrankungen. Die FTD ist halt, wie gesagt, auch sehr heterogen. Aber es ist immer nur ein Protein, was aggregiert. Das ist ein bei Lewy-Body sind diese Alpha-Synuclein, diese Lewy-Körperchen auch richtig, der Lewy ja damals gesehen hat, wo Alpha-Synuclein drinsteckt. Und bei Alzheimer ist es halt deutlich komplexer. Das sehe ich immer auf meinen Patienten, dass es viel, viel schwieriger ist, weil es fängt zwar mit Amyloid an, also das Amyloid-Protein wird von der Beta-Sarkoptase falsch geschnitten. Es entsteht ein neues Amyloid, was so sehr so klebrig ist und das bildet dann diese Amyloid-Plaques. Gleichzeitig habe ich aber, oder vielleicht nicht gleichzeitig, vielleicht ein bisschen verspätet, aber irgendwann kommt auch Tau mit ins Spiel, eine Alzheimer-Form von Tau. Was dann intrazellulär auch noch alles kaputt macht. Und dann kommt noch als drittes hinzu, dass die Mikroglia im Gehirn denken, das Amyloid kommt von Bakterien und fangen an, gegen dieses Amyloid zu schießen. Das heißt, ich habe drei Krankheitskomponenten bei Alzheimer, die alle drei einen Krankheitswert haben. Es ist relativ, komplex. Und es ist halt anders als so eine klassische TTP43-FTD, die einfach so bleibt, wie sie ist. Und da kommt nicht noch ein bisschen noch ein zweites Protein hinzu oder sowas. Das sehen wir fast gar nicht.
Okay. Ja. Also unterschiedliche Wege, Amyloid und Tau, haben die eigentlich auch eine physiologische Berechtigung? Tau spielt ja so eine Rolle im Zytoskelett, meine
Ja, richtig. Amyloid hat also, ja klar, also die Amyloid-Proteine gibt es ja auch einige.
Ja.
Also zum Beispiel unsere Gehirngefäße sind voll mit Amyloid-Proteinen. Wir haben Amyloid-Proteine in der Leber und so. Also wir brauchen Amyloide schon. Das ist schon sehr, sehr gut. Da gibt es auch so Serum-Amyloide, die sehen aber auch anders aus von der Kette her, von der Aminosäurekette her. Also das ist wirklich dieses Amyloid 1 zu 42, was wir bei Alzheimer haben. Oder zum Beispiel dieses p-Tau217 oder p-Tau181, dieses phosphorylierten Tau-Protein, die sind schon sehr Alzheimer-spezifisch. Die sollte es sonst nicht geben. Aber völlig richtig. Wir brauchen Tau. Ohne Tau können wir nicht leben.
Okay. Und Mikroglia, was Sie ansprachen, also für jetzt nicht Neurologen, vielleicht so das gehirneigene Immunsystem so ein bisschen, ne? Da spielen immunologische Dinge eine Rolle sozusagen. Und ja, da wird was fehlerkannt. So würde ich das jetzt übersetzen, was Sie angedeutet haben, ne? Dass das die Mikroglia anfängt zu schießen eben auf diese Plugs oder was auch immer.
Ja, die Amelplugs, genau. Ja, okay. Die sind damit geboren. Also Mikroglia sind ja innate Immunzellen, die haben wir auch in der Lunge und überall. Und die sind damit geboren mit der Abwehr gegen Amyloid. Mhm. Und eigentlich sind die im Gehirn schon für was ganz anderes zuständig. Und plötzlich kommt so ein Amyloid dabei und dann wird quasi der Urreflex hochgeholt. Gab es einen Leibniz-Preis für Eike Lartz. Also okay, plötzlich denke ich, oh Gott, das Amyloid, oh, das kenne ich, oh, das muss ich bekämpfen, obwohl ich seit 75 Jahren hinter der Blut-Hirn-Schranke bin und es noch nie bekämpfen musste. Das ist wie ein Urreflex von Mikroglia, das ist drin.
Die können nicht anders.
Die können nicht anders, ja. Die sind so geboren.
Ja, ja. Und da habe ich es aber mechanistisch richtig verstanden, dass im Prinzip Proteine, die physiologisch erstmal im Körper sind, werden halt fehlgefaltet. Es kommt irgendwie zu einem Prozess, dass sie kumulieren. Und die Levy Bodies, die sind ja nie physiologisch, oder? Das ist immer eine pathologische Kumulation von Proteinen. Oder haben die auch einen physiologischen Ursprung?
Also die Alpha-Synuklein, so wie sie sind, nicht. Die sollte es so nicht geben.
Die soll es so nicht geben.
Genau, die entstehen dann und die akkumulieren ja auch extrazellulär. Also da gibt es wirklich eine Menge. Also das sollte so nicht passieren. Und wir sehen zum Beispiel auch ganz kurz dazu, dass Alpha-Synuklein auch so im Alter recht häufig entstehen, also quasi als Alterungsprozess. Also wenn Sie jetzt die Neuropathologen fragen, die sehen das total häufig. Mhm. Die sehen auch häufig irgendwie so Levy-Bodies, aber halt nicht so schön verteilt wie zum Beispiel beim Levy-Body, den man bei einer Parkinson-Erkrankung, sondern aber man, das ist auch, das kommt dann so, ne? Das sammelt man so mit sich im Alter im Gehirn.
Okay. Jetzt ist ja die Frage, Sie haben schon gesagt, so in der Analyse, ja, 6 Monate ist so ein Feature sozusagen, was Sie abfragen. Kann ich eine Demenz nicht einfach auch klinisch diagnostizieren? Brauche ich diese ganzen Biomarker überhaupt?
Das ist eine gute Frage. Also, wenn ich behandeln möchte, muss ich ja wissen, wie mein Ziel heißt. Und deswegen muss ich ja sagen, okay, kann ich den jetzt überhaupt behandeln, ja oder nein? Also es gibt ja nicht ein Medikament für alle Demenzen, für alle Proteinopathien. Das heißt, die Medikamente sind proteinspezifisch. Und deswegen muss ich natürlich proteinspezifisch das rausbekommen. Haben die überhaupt ein Ziel? Und wenn ja, kann ich das behandeln? Also jetzt zum Beispiel, gut, jetzt ganz aktuell sehen wir das natürlich bei den Amyloiden so stark, nämlich wenn ich eine Amyloidpathologie habe und ich habe die Zeit und Muße, mich in Lecanemab und Donanemab und wie sie alle heißen, reinzulesen und habe das Geld, das zu machen, dann könnte ich das natürlich tun. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, und das muss man auch so ganz klar sagen, ist für mich immer auch die Prognosewahrscheinlichkeit. Das ist etwas, was ganz anders ist bei FTDs oder bei Levy-Bodies als zum Beispiel beim Alzheimer, der doch recht langsam ist. Mhm. Wobei die letzten 5 Jahre fürchterlich sind, aber es ist trotzdem eine langsam verlaufende Erkrankung. Bei FTDs ist das schon anders. Und dann kann ich natürlich auch mittels Biomarker auch die Geschwindigkeit feststellen. Also je nachdem, wie hoch mein Liquor- oder Serum-NFL ist, weiß ich, wie schnell meine FTD ist. Und also da gibt es schon verschiedene Marker, die mir da sehr gut helfen. Insofern würde ich sagen, das kann ich, also den Menschen zu sagen, okay, das ist eine Demenz, also eine F03-Diagnose zu geben. Ich glaube, das ist relativ leicht. Dafür brauche ich wirklich nur ein bisschen Anamnese und das war es schon. Aber wenn ich sagen will, okay, ich will sie behandeln oder ich will ihnen sagen, geht das, ne, jetzt Haus verkaufen oder in 10 Jahren, das ist schon etwas, da muss ich mehr Diagnostik machen.
Okay, also es geht so um zumindest einen Teil Diagnosevalidierung und Zuordnung vom Subtyp. Da können Biomarker helfen.
Ja.
Ja. Und Sie haben ja mehrfach jetzt schon gesagt, irgendwie es gibt einen neuen Test oder neues Zielprotein, dieses p-tau-217. Was sind denn so etablierte Biomarker? Sind das auch Blutbiomarker oder greift man auf Liquor zurück oder wie machen Sie es?
Also, das ist relativ klar geregelt und das ist mittlerweile auch gut anerkannt, interessanterweise. Das ist auch selten. Dass wir sehen, dass wenn wir die Amyloid-Pathologie, die erste Pathologie bei Alzheimer ist, vor der Tau-Pathologie, wenn wir die nachweisen wollen, sind wir am allerbesten, wenn wir eine Liquor-Untersuchung machen. Und in der Liquor-Untersuchung untersuchen wir die beiden Amyloid-Proteine 1,40 und 1,42, das heißt die Längen 40 oder 42 Aminosäuren, und führen die dann in einem Verhältnis zusammen. Und wenn dann das Verhältnis pathologisch ist, habe ich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit eine Amyloid-Pathologie. So. Und das ist quasi per Leitlinie auch so, und das hat sich auch echt sehr, sehr häufig auch bestätigt. Also muss man auch ganz sagen, es ist wirklich etwas sehr, sehr Gutes. Und das ist quasi der der rauchende Colt, das ist der Beweis, hier findet eine Amyloidopathologie statt, die zu einer Alzheimer-Erkrankung führt.
Okay, aber führt oder ist das nur valide mit dem klinischen Syndrom?
Nur valide, also, nee, genau. Also, ob jemand eine Demenz hat oder nicht, das entscheidet nicht der Biomarker, um Gottes Willen. Also dafür brauchen wir Ärzte und Ärztinnen, die nachdenken und zuhören.
Mhm. So.
Es geht nur darum, quasi an oder aus. Also hat das begonnen oder nicht? So. Und das ist etwas, was ich auch ganz häufig sage. Also nur weil jemand einen positiven Alzheimer-Nachweis im Liquid hat, heißt es noch lange nicht, dass seine Gedächtnisstörung daher kommt, weswegen er bei mir ist. Kann sein, dass er erst in 6 Jahren einen Alzheimer entwickelt. Ne? Mhm. Das muss ja auch passen vom Syndrom her. Da muss ja auch die Ausfälle haben, die ich habe. Oder bei einer FTD, die haben hatte ich schon ein paar Mal, die hatten einen 0,5 Light Chain im Liquid, der war sehr, sehr hoch. Mhm. Und im Endeffekt war es was ganz anderes und die hatten sich den Kopf gestoßen. Ne? Dann, wenn sie Fußballer sind oder so und sie stoßen sich häufiger mal den Kopf oder so, dann ist ja Liquid-NFL auch erhöht. Mhm. Also da muss man schon, also ja, das klar, wir brauchen Ärzte.
Ja, also, okay. Ja. Also Amyloid-Nachweis oder Amyloid-Pathologie-Nachweis im Liquor in Verbindung mit dem klinischen Syndrom, das greift zusammen, okay. Und das weist eben diesen Amyloid-Aspekt nach. Und Sie haben ja gesagt, Tau-Pathologie kommt später im Krankheitsverlauf. Spielt denn Tau-Diagnostik im Liquor auch eine Rolle? Oder weniger?
Also,
Alzheimer?
Das ist jetzt, das kann man kann es ganz leicht sagen, dass die Tau-Proteine, die wir messen, sind Tau-Proteine, die entstehen aufgrund einer Amyloid-Pathologie.
Okay.
So, die reine Tau-Pathologie, die entsteht, weisen wir nicht im Liquor nach. Das ist ein Fehlschluss.
Okay.
Auch das, was dieses Gesamt-Tau, was ganz häufig mitbestimmt wird, das kann man gerne machen. Muss ich ganz ehrlich sagen, das sagt mir nicht sehr viel. Das sagt einem so ein bisschen so, wie hoch ist so ein allgemeiner, unspezifischer Zellzerfallsmarker. Aber das zeigt mir jetzt nicht, oh, ich habe meine Tau-Pathologie so und so hoch. Sondern also die Proteine, die gut die Tau-Pathologie nachweisen, die gibt es noch nicht in der Routine.
Okay, also am genauesten der Quotient A-Beta 1,42 zu 40 für Alzheimer.
Ja.
Okay.
Das ist der Beste.
Das ist der Beste. Und helfen einem diese Liquor-Biomarker auch so in der Unterscheidung zwischen verschiedenen Demenzformen? Ganz häufig angeklungen. Ja, okay.
Na klar. Also, wenn ich sie nicht habe, also 75% aller neuropathologischen Demenzen, sagen wir es mal so, sind Alzheimer-Demenzen. Aber 25% nicht.
Ja.
So, das heißt, dann muss ich mich mal hinsetzen und nachdenken. Und da findet man auch die tollsten Stories. Aber eigentlich ist es so, dass wenn mein Liquor negativ ist, ich mir ziemlich sicher sein kann, dass ich keine Alzheimer-Stoffwechsel im Gehirn habe. Und da muss ich nochmal nachschauen, wo kommst du das jetzt wirklich her?
Okay, aber worauf ich hinaus wollte, es greift dann wieder auch der klinische Phänotyp ineinander. Ne? Wenn jemand ist, der so einen typischen FTD-Phänotyp hat und eben keine Alzheimer-typischen Veränderungen im Liquor, ist das ein Baustein der Diagnostik?
Genau. Aber ich hoffe ja mal, dass alle Neurologen mittlerweile Liquor-NFL mitmachen.
Ja.
Statt Gesamt-Tau zum Beispiel. Und dann habe ich das ja halt mit drin. Ne? Also meine Empfehlung ist ganz klar, wenn ich dann sage, Alzheimer ist negativ, NFL ist aber bei 5.000, 6.000 und der isst dauernd den Kuchen von dem Nebenmann, dann wird man, okay, hier stimmt irgendwas nicht.
Okay, NFL, so, also, wie gesagt, als für alle Nicht-Neurologen, Neurofilament Light Chain, so als, ich sag mal, übergeordneter Destruktionsmarker.
Genau.
Ja,
okay. Aber es ist recht spezifisch für die FTDs ALS, also für diese TDP-43-Pathologien, die recht schnell sind.
Mhm.
Aber NFL ist immer, je schneller die Erkrankung, umso höher ist das NFL. Also bei Prion-Erkrankungen ist das sehr, 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 sehr hoch und dann bei schneller ALS ist es so, und dann wird es immer langsamer. Ich sage mal, das ist das Tachometer der Erkrankung.
Okay.
Genau.
Liquor haben wir, wollen es im Blut sozusagen.
Ja.
Gibt es unabhängig von dem P-Tau-217 denn jetzt schon irgendwie Bluttests, die diese Amyloid-Pathologie oder eine andere Tau-Pathologie im Blut beleuchten?
Ja, also es gibt auch zugelassene Tests, aber die sind nicht gut verfügbar, vor allem nicht in Deutschland. Also es hängt damit zusammen, dass die Maschinen nicht überall stehen, dass der Test sehr teuer ist teilweise. Also es gibt einen massenspektroskopischen Test, der irgendwie 400 Euro kostet. Das macht keinen Sinn. Das, wir hier in Deutschland sind wir Gott sei Dank sehr gedeckelt, was das angeht. Also Gott sei Dank, ich finde es ganz gut, dass wir da jetzt nicht irgendwie unendlich Geld reinbuttern können. Also Da kann man einfach bei der EBM-Ziffer nachschauen, wie viel man bekommt für einen Test. Das sind 24, 25, 26 Euro als ambulanter Test. Und da in dem Preisspiel muss es sich abbilden. Und wenn nicht, da kann man vielleicht noch eine IG-Leistung machen. Das, so. Und dann kann man sagen, okay, was ist denn jetzt hier irgendwas, eine Plattform, die wir benutzen? Und was ist ein Test, den wir benutzen können? Und so kam eigentlich es jetzt zustande, dass ein paar Laboratorien, unter anderem auch das, wo ich drin bin, wir gesagt haben, okay, wir validieren jetzt diesen Test und gehen diesen langen, langen, steinigen Weg.
Okay, und schlecht verfügbar heißt, wie gesagt, ja, einfach tatsächlich nicht verfügbar in Deutschland, weil es keiner anbietet oder weil es methodisch so schwer umsetzbar ist?
Also, ich kann es nicht für die ganze Laborlandschaft Deutschland sprechen. Ich weiß nicht, ob den jemand anbietet oder nicht. Ich kenne jeweils keinen, weil also einmal, ich kenne keinen, der diese Geräte immer so hat. Also Massenspektroskopie ist oder Spektrometrie ist nicht der normale Standard, den man so in einem Routinelabor hat. Man hat da so andere, eine Rochstraße oder der eine hat, da gibt es so ganz viele verschiedene und man muss es ja irgendwie in seine Routine etablieren. Und man will ja auch nicht irgendwie 800 Euro für einen Test nehmen oder so. Mhm. Also, oder man kann das garantieren, aber ich will einfach nur sagen, ich glaube, was sich jetzt geändert hat, ist quasi, dass es diese Nachweismethoden jetzt auch quasi auf gängigen Plattformen zur Verfügung stehen und deswegen auch jetzt mittlerweile immer mehr in die Breite gehen. Man sieht da immer mehr Laboratorien, die dann arbeiten, das zu validieren und so weiter.
Okay. Ja. Und konkret neu jetzt durch Labor Berlin und Sie maßgeblich mitentwickelt und eben validiert ist jetzt p-tau-217 Messung, Bestimmung im Rahmen eines Bluttests. Das heißt, der Name sagt es schon, es geht jetzt doch wieder um die Tau-Partie, oder habe ich das missverstanden?
Nee, nicht um Tau-Partie. Es geht darum, p-tau-217 ist das erste Protein, erste Tau-Protein, was phosphoriert wird bei einer Amyloid-Pathologie.
Okay.
Aber es ist ein Tau-Protein, das ist richtig. Ja. Das ist missverständlich, weil es zeigt die Amyloid-Pathologie an.
Okay, und sekundär, wie auch im Liquor so ein bisschen, wie Sie es angerissen haben. Also,
genau. Also, genau das Gleiche auch. Ja. Also genau wie das p-tau-181 im Liquor. Ist auch das p-tau-217 im Blut ein Marker für die Amyloid-Pathologie. Für eine, je nachdem, welchen Stadium sind, wir reden mal von dem frühen Stadium, das ist wirklich ein sehr schöner Marker für Amyloid-Pathologie. Manchmal kann man das, aber das, wenn man so sehr, bei sehr schweren Pathologien, also wenn es sehr weit fortschritten ist, geht es auch nochmal so ein Stückchen hoch. Da glaubt man, dass einfach schon so viel kaputt ist, dass auch irgendwann Tau ist. Aber das ist jetzt ein Nebenschauplatz, weil da werden wir es nicht brauchen. Wenn jemand ein Minimental von 5 hat, muss ich da keine großartige Diagnostik mehr machen. Ich will ja gerade die Leute haben, die sehr früh sind oder die einfach unsicher sind und wo man also wissen will, was los ist. Dafür ist es ja da.
Okay. Genau. Also das heißt, p-tau-217 beleuchtet aber eine Frühphase der Amyloid-Pathologie.
Ja, perfekt.
Okay, super. Und geht es da um Frühdiagnostik oder ist das, oder wo ist der Zusatznutzen sozusagen?
Ja, das ist eine super Frage. Der Zusatznutzen ist immer, also da gibt es verschiedene Aspekte. Der erste Aspekt ist, für mich ist Lungenbeipositiv total leicht, das mache ich fast jeden Tag. Mhm. So. Und damit habe ich auch den Goldstandard und kann den Patienten am meisten bieten. Aber es gibt auch recht viele Kolleginnen und Kollegen, die nicht lumbal punktieren, in ihren Praxen zum Beispiel, die aber trotzdem einen Verdacht haben und den bestätigt haben wollen und so weiter. Oder wenigstens ein Screening haben wollen. Man kann auch so weit gehen, ist, und da streite ich mich gerade mit Hausärzten auch, dass die Hausärzte natürlich, wenn die sich das zutrauen, natürlich auch das messen könnten, dann natürlich sagen können, okay, ihr p-tau-217 ist im Graubereich, gehen Sie mal zum Kurt Wehrschi und der guckt mal, was da los ist. So. Mhm. Also das ist schon etwas, wo ich ganz, ganz klar den Markt sehe, dass dann zum Beispiel so in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft die Leute zu uns kommen, ans MVZ, an der Charité und sagen, mein p-tau-217-Wert ist auffällig. Können wir mal nachschauen, was los ist. Und dann machen wir eine große Neuropsychologie und so weiter und so fort. Also das wäre schon, es ist eher dafür gedacht, dass die Leute nicht in diesen Memory Clinics sind, dass die den benutzen sollen.
Okay, dass sich jeder punktiert, sehe ich ein, ist ein Punkt. Aber also auf der anderen Seite muss man ja sagen, Blutentnahme ist super schnell verfügbar. Wie gesagt, da werden sich bestimmt auch Leute finden, die das machen. Aber also kreiert man nicht möglicherweise auch so ein neuroethisches Dilemma? So, dann ist mal einer so ein bisschen verunsichert. Bin ich kognitiv noch so fit? Vater, Mutter hatte vielleicht eine Demenz. Der Hausarzt oder wer auch immer nimmt Blut ab. Und man hat tatsächlich so einen Grauwert. Und die haben mir vorher gesagt, bei der Liquor-Diagnostik muss halt Liquor-Befund und Klinik halt ineinander greifen. Es ist ein unterstützendes Kriterium. Kann es nicht sein, dass man auch viele, viele verunsicherte Menschen irgendwie dann bei Ihnen vielleicht sitzen hat und das so auseinanderdröseln muss?
Also, die können ja alle gerne kommen. Ich habe da diese Diskussion kenne ich und habe gesagt, also es soll nur derjenige, die Diagnostik machen, der auch den Befund versteht. Also wenn ich jetzt, als wir jetzt, wir haben jetzt diesen Befundtext geschrieben, ist auch schon recht lang geworden. Und das, also auf gar keinen, also erstens sollte keiner Peter 217 messen, ohne dass er sich das nicht interpretieren könnte und sagen könnte, okay, wissen Sie, weiß ich auch nicht, ist das halt positiv, Sie haben halt jetzt Alzheimer. Punkt. Ja, so. Ja. Leben Sie mit. Verkaufen Sie Ihr Haus, verlassen Sie Ihre Frau. Ja, ja. Quatsch.
Ja.
Also, das wollen wir eben nicht. Und das kann ich ja auch nicht so gut verhindern. Aber zum Beispiel, wie gehe ich auch in die Höhle des Löwen und spreche mit Hausärzten und so weiter und fort. Also hier, die müssen das verstehen, dann muss was passieren. Man macht zum Beispiel einen klinisch relevanten Podcast, damit die Leute verstehen, dass der Test schon ziemlich gut ist, der aber nicht alles abdeckt. Ja, und ich natürlich muss das klinische Bild stimmen. Also wenn jemand sagt, hey, ich habe vergessen, wo mein Auto steht, das habe ich jetzt ein einziges Mal gemacht, ich hätte jetzt gerne den Alzheimer-Test, dann ist natürlich die Aufgabe des Hausarztes oder des Neurologen-Psychiaters oder wer auch immer, so, also wissen Sie, das reicht jetzt auch nicht aus, nur dass wir so einen Test machen. Also da erwarte ich doch schon, dass meine Kolleginnen und Kollegen da so ein bisschen das steuern.
Ja.
Ja, so. Oder nicht beim 90-jährigen Peter 217 messen oder so etwas. Ne? So, also
aber es ist ein schmaler Grat, ne? Ist ein schmaler Grat.
Absolut. Man, und ich würde garantiert wahnsinnig viel Geld verdienen, wenn wir das quasi für Selbsteinsender machen würden. Also das wäre tatsächlich super, ne? Und dann nehmen wir richtig viel Geld und ich mache nur einen Befund und sie verdienen ganz viel und es ist mir total egal, was mit den Patienten passiert. Da gibt es garantiert einen Riesenmarkt. Also es gibt ein Labor in London, die nehmen 600 Pfund für so einen Test und schicken einfach nur so einen Befundtext raus.
Unkommentiert und mit viel
Raten. Ja, aber man geht so ein Comment. Ja, that's it. Also, aber das ist ja nicht das Ziel. Also das Ziel ist ja quasi, dass die Leute, die zum Beispiel hat mir ein Hausarzt so, hey, cool, ich warte immer so lange auf einen Neurologentermin, dann kann ich doch in der Zwischenzeit schon mal Peter 217 machen. So. Und ein MRT. Perfekt. Dann kommen die an, dann muss ich nur noch ein bisschen Neuropsychologie machen und kann entscheiden, okay, mache ich jetzt noch eine Liquorpunktion, ja oder nein, oder hat es gar nichts mit Alzheimer zu tun. So. Also, so das ist schon etwas, wo wir schon eine Nische sehen. Sonst hätten wir nicht diesen ganzen Aufwand mit der Validierung gemacht und wo man, glaube ich, auch echt viele Leute unterstützen kann.
Ja. Ich versuche mal einen Brückenschlag, die haben wir schon angerissen. Es gibt neue Therapien, ne? Lecanemab und Donanemab, also Antikörper, monoklonale Antikörper, die Alter auch diese Amyloid-Pathologie adressieren, die auch zugelassen sind jetzt.
Donanemab ist noch nicht zugelassen.
Achso, aber Lecanemab, ne?
Ja, genau. Lecanemab ist zugelassen, ist auch schon auf dem Markt verfügbar. Donanemab ist auf dem Weg.
Auf dem Weg, okay. Und wir sind im Moment im Früh-, Spätsommer 2025, zur zeitlichen Einordnung sprechen wir.
Okay,
ja.
Steht das, nicht irgendwo, steht das dann nicht irgendwo bei den Liner Notes? So nach dem Motto?
Ja. Irgendwann steht es da, aber zur Sicherheit nochmal. Ne?
Ja, September 25.
September 25, genau. Da ist ja irgendwie auch die Hoffnung oder so ein bisschen der Impetus, auch Patienten möglichst früh, in einem frühen Krankheitsstadium zu behandeln.
Ja.
Glauben Sie denn, dass jetzt mit Peter 217 tatsächlich mehr Patienten identifiziert werden können, um so einer Behandlung zugeführt werden können, unabhängig jetzt von Kosten, Monitoring oder sowas? Also hat das dann tatsächlich auch einen Transfer in Therapie oder ist es einfach noch nicht absehbar?
Da bin ich mir sehr unsicher. Es hat aber mehrere Gründe. Also es ist völlig richtig, dass die in Aussicht stehenden und noch zur Verfügung stehenden Anti-Amyloid-Therapien eigentlich für Patienten am besten geeignet sind, die noch gar nicht wissen, dass sie einen Alzheimer haben. Dann sind die super. Und also die Patienten gibt es gar nicht. Also wer lässt sich schon lumbal punktieren und hat keine Symptome? Also das ist schon, weiß ich nicht. Das,
ja.
Oder welcher Arzt macht das? Ne? Also ich würde jetzt auch sagen, wenn sie keine Symptome haben, werden sie nicht lumbal punktieren.
Ja.
So. Also ich glaube, dass diese Patienten dann eher einen Peter 217-Test machen und dann eher quasi dann früher zugeführt werden. Das könnte schon passieren. Aber beim Gro ist es ja weiterhin so, erstens, der Bluttest reicht nicht aus als Amyloid-Nachweis. Ja. Man muss ja eine Lumbalpunktion oder ein Amyloid-PET machen. Jetzt mit guten Gründen. Und da haben wir dann doch noch den Flaschenhals, spezialisierte Kliniken oder spezialisierte niedergelassene Neurologen. Wir haben ja in Berlin ein Neurologen-Psychiaternetz, die sich für Demenzen interessieren. Das Ähnliches gibt es auch in Köln zum Beispiel und so fort. Es gibt auch das Qualitätsnetz. Also, ich glaube, dann der Zugang zur Therapie ist weiterhin sehr schwierig. Das wird aber, glaube ich, leichter. Also, ich glaube, jetzt erstmal müssen wir alle hier vorpreschen. Tun wir auch. Und das wird sich dann hoffentlich einpendeln in 2-3 Jahren. Dann haben wir so einen Weg. Ich würde mich freuen, wenn wir genau diese Patienten bekommen, wo wir sagen, hey, cool, sie sind da, es passt alles, ihr MRT sieht gut aus, alles sieht gut aus, sie kriegen jetzt das Medikament, was gerade am besten da ist. Das wäre super.
Okay. Ganz praktische Frage nochmal. Also Labor Berlin hat diesen Test validiert sozusagen. Ja. Das heißt, Sie haben es vorhin ja auch schon gesagt, da könnte man als regulärer Zuweiser, Einweiser einfach eine Blutprobe hinschicken auf dem normalen Labor 10.
Labor 10 Schein.
Ja, okay.
Genau. Gut. Das ist aber eine IGE-Leistung, klar. Da muss ich was dazu sagen. Also, der Test, ich hoffe, ich höre die Firma zu, der Test ist so schweineteuer. Ja, schämt euch. Das konnten wir nicht mit einer normalen EBM-Ziffer abbilden, was die verlangt haben. So.
Ja.
Ich hoffe, dass sich das ändert. Ja, aber zum jetzigen Zeitpunkt muss man leider 68 Euro zahlen, IGE-Leistung.
68 Euro?
68 Euro, 20 oder 40 Euro, das genau muss man zahlen. Und ich kriege da keinen Cent von. Ne? Also das ist wirklich, das stecken wir alles ins System rein. Aber sonst können wir das nicht machen.
Ja.
Ja, genau. Aber eigentlich ist es, glaube ich, ich mache einen Labor-10-Schein. Ich mache was auch immer meine IGE-Leistungs-SOP ist, ETTA-Plasma und ich schicke es mit der Post zum Labor, die sollte innerhalb von 3 Tagen bei uns sein. Allerdings, das wäre super.
Okay. Und dann kriegt man irgendwann einen kommentierten und unkommentierten Befund zurück.
Man kriegt einen richtig schönen, finde ich, Text. Es gibt auch eine E-Mail, an die man sich wenden kann, dann erreicht man mich und so weiter und fort. Also das ist schon so geplant, dass erstens nicht alle zu viele Leute eine E-Mail schreiben, aber es ist schon so, weil diese Gefahr sehe ich ja, die habe ich ja bei NFL, als wir NFL eingeführt haben, gab es ja Leute, die hatten ein erhöhtes NFL im Serum und dann hat der Arzt gesagt, sie haben eine ALS.
Ja.
Und dabei hatte der gar keine ALS, ne? Der hat irgendwie Fußball gespielt und sich irgendwie 4-mal gegen Schiemann bekommen, hat ein erhöhtes NFL.
Ja.
Und deswegen eine ALS-Diagnose, was ja nochmal echt mal ein ganz anderes Pferd ist als eine Alzheimer-Diagnose. Also diese ganzen Sachen haben schon alle gelernt, dass wir unsere Kolleginnen und Kollegen nicht alleine lassen und sie wirklich da ganz langsam durchführen und verzweifelt versuchen, den Leuten zu erklären, wie zum Beispiel in klinisch relevant Podcasts, wie man sowas lesen muss. Ja, aber ja, es gibt natürlich einen Befund und wir hatten jetzt einen Artikel im Tagesspiegel, das ist hier die örtliche Zeitung in Berlin, wo auch ganz viel über diesen Alzheimer-Blutbiomarker war und so weiter. Wir versuchen schon die Leute, nachdem wir das bei Serum NFL erlebt haben, hoffen wir, dass wir das diesmal besser hinbekommen.
Sanft durchzubegleiten, sozusagen.
Ah ja, ob das geht, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, ich hoffe mal, dass Leute, finde ich cool und dass doch irgendwo noch Leute haben, die noch Interesse haben und dann so, okay, das lesen wir uns nochmal durch oder schreiben mir eine Mail oder irgend sowas. Das sollten wir schon hinbekommen.
Ja, Herr Kurt-Wieschi, super spannend, sehr interessantes Thema, absolut klinisch relevant, also total gut, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Sie haben gerade so angerissen, das ist natürlich, oder wir haben es ja selber schon beleuchtet, ist so eine Frage, die auch so ein bisschen Zündstoff und Sprengstoff beinhaltet. Wie blicken Sie so auf die Zukunft? Was denken Sie vielleicht noch? Sie haben schon Ihre Hoffnung ausgedrückt, dass sich dieser Test etabliert. Ein griffiges Schlusswort von Ihnen noch. Wo sehen Sie Chancen, Risiken in diesem ganzen Prozess?
Also für mich, auch nach den Erfahrungen, die ich gemacht habe, hat PTO217 eine Menge Sprengstoff drin, weil es einfach quasi total falsch interpretiert werden kann. Und man muss sich da wirklich reinfuchsen. Ich hoffe, dass nicht nur die Hörer von klinisch relevant, auch andere Leute sich da reinfuchsen und dass das Neues lernen wollen. Und ja, das hört dann immer so arrogant an, aber wenn Sie eine Untersuchung anfordern, müssen Sie auch den Befund verstehen. Und das ist so etwas, das gilt für das MRT genauso wie für PTOR 217 oder für was auch dann immer noch kommen mag. Oder Liquorbefunde verstehen. Und das ist etwas, was ich verstanden habe, ist, dass Leute wie ich das machen müssen. Und nicht nur stolz allen Leuten den Test zur Verfügung stellen, sondern auch dann das auch begleiten und sanft oder unsanft, das ist jetzt dahingestellt. Aber das müssen wir tun und deswegen dann hier.
Super. Dann noch vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht und ich sag bis bald.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.